Alles wirkliche Leben ist Begegnung, sagt Martin Buber, der Religionsphilosoph. Begegnungen, wir hatten heute Morgen schon einige Begegnungen. Ihr hattet einige Begegnungen, als ihr hierher gekommen seid, begrüßt. Es ist schön, dass wir diese Begegnungen haben. Und wir wissen auch, Begegnungen können Leben verändern. Sie können Leben prägen, nachhaltig prägen. Dem Leben eine neue Richtung geben, in eine Richtung, die wir uns vorher nie erdacht hätten. Es gibt mit Sicherheit Begegnungen, an die du dich sehr, sehr gerne zurückerinnerst, die dein Herz berührt haben. Begegnungen, die vielleicht auch ganz humorvoll waren. Dann gibt es vielleicht auch Begegnungen, an die du dich nicht so gerne zurückerinnerst, die du gerne streichen möchtest. Es gibt Begegnungen, die eben ganz anders sind, als wir erwartet haben, sowohl im Negativen als auch im Positiven sind. Gott begegnet anders. Das ist das heutige Predigtthema. Gott begegnet anders. Ja, wie begegnet Gott uns denn? Wie begegnet er dir? Wie und wann ist er dir das letzte Mal begegnet? Wie Gott dem Propheten Elia begegnet ist, damit beschäftigen wir uns heute. Und wenn wir Elia fragen würden, Elia, sag mal, wie begegnet dir Gott oder wie ist dir Gott begegnet? Dann denke ich, würden wir von ihm eine Antwort erhalten, wo er sagt, also bevor es zu der Begegnung auf dem Berg Horeb kam, würde ich sagen, Gott begegnet einem direkt. Mir ist er ganz direkt begegnet. Ich habe das auch immer wieder gesagt, das Wort des Herrn geschah zu mir. Verbal, direkte Ansprache. So ist mir Gott begegnet. Und er ist mir auch dadurch begegnet, wo ich erlebt habe, wie er an mir gehandelt hat und durch mich gehandelt hat. Bevor wir weiter in diesen Bibeltext einsteigen aus 1. Könige 19, möchte ich doch kurz den Zusammenhang erzählen. Denn da nimmt nämlich unser Bibeltext heute nochmal Bezug darauf, was ist denn im Vorfeld alles geschehen. Da gibt es den König Ahab, der verheiratet ist mit Isebel, der Tochter des Königs der Sidonier. Und Isebel brachte ihre Götter mit in die Ehe. Und die hat sie nicht einfach so in eine Stube gestellt und einen Altar errichtet, sondern ihre Götter hat sie sichtbar aufgestellt. Baal, einen großen kananäischen Gott, eine große Gottheit, die verehrt wurde. Und auch Asherah, die so als Gemahlin des Baals oft angebetet wurde. Und sie ließ einen Tempel für Baal errichten, mitten in Israel. Und die Menschen haben angefangen, sich vom lebendigen Gott zu verabschieden und sind hingegangen und haben Baal angebetet, Asherah angebetet, sind davor auf die Knie gegangen. Und wir lesen im 1. Königebuch, da heißt es über Ahab auch, Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle anderen, die vor ihm gewesen waren. Also Könige wurden da immer wieder dran gemessen, wie haben sie ihre Beziehung zu Gott gelebt oder nicht gelebt. Und da fällt Ahab ganz negativ auf. Und dadurch, dass er einen Tempel auch eben errichten ließ, wurde es nochmal gesagt, Ahab tat mehr den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ahab hatte schon längst keine Beziehung mehr zu Gott. Er hatte sich verabschiedet und mit sich immer mehr das Volk. Und Gott, er beauftragt Elia, seinen Propheten, um Ahab zur Umkehr zu rufen und dadurch auch das ganze Volk. Und Elia trat Ahab entgegen und sagt, Elia, Ahab, es wird ab jetzt nicht mehr regnen, so lange bis ich dir es sage. Warum? Damit Umkehr geschieht. Und es setzte ein, über 3 Jahre kein Tropfen Regen, alles trocken. Und in dieser Zeit hat Ahab versucht, Elia aufzuspüren, er wollte ihn umbringen. Das war so der Erzfeind für Ahab. Aber es ist ihm nicht gelungen. Gott hatte Elia teilweise aufgefordert, sich an einem Bach in Sicherheit zu bringen und dann wurde er von einer Witwe versorgt. Und dann kommt es zu diesem riesengroßen Showdown auf dem Berg Karmel. Dort versammelte Elia das Volk, er ließ Ahab dorthin kommen und dann kamen um die 450 Baalspriester noch. Es ging um die Frage, wer ist der lebendige Gott? Ist es Baal oder ist es der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott, der einen Bund mit uns geschlossen hat? Entscheidet euch, ihr seid so hin und her gerissen, wer ist es denn? Und sie machen sowas wie einen Deal und sagen, okay, wer der lebendige Gott ist, der soll es zeigen. Wir richten ein Opferaltar, da kommt das Opfertier drauf und dann ruft jeder seinen Gott an. Und der Gott, der Feuer von Himmel fallen lässt, um dieses Opfertier zu verschlingen, aufzulösen, zu verbrennen, er ist der wahrhaftige Gott. Und die Baalspriester fangen an, sie tanzen, sie rufen, sie bringen sich in Trance und es passiert nichts. Und dann rufen sie noch lauter, sie fangen an, sich zu ritzen, aber es passiert nichts. Und dann lässt Elia den Altar aufbauen, legt das Opfertier drauf und sagt, und jetzt gießt noch Wasser drüber. Es richtig trieft. Und dann betet er zu Gott. Und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Und das Opfer wird verschlungen. Ein sichtbarer Machtbeweis Gottes. Alle, die da rumstehen, wissen, es ist der lebendige Gott, der hier gehandelt hat. Er ist Wirklichkeit, er ist Realität. Elia, er nimmt noch die Baalspriester und bringt sie um. Und danach fordert er Ahab auf und sagt, Ahab, und jetzt geh ganz schnell nach Hause, denn es wird gleich Regen kommen. Sie gucken an den Himmel, da war erstmal keine Wolke. Lässt er nochmal gucken, Elia sagt zu seinem Diener, ja doch, jetzt sieht man eine Wolke. Und kurze Zeit später regnet es. Heftig, so wie es eben seit über 3 Jahren nicht mehr geregnet hat. Erneut ein Beweis Gottes, dass er der lebendige Gott ist. Und da setzt nun unser Predigtext aus 1. Könige 19 heute ein und ich werde ihn immer abschnittsweise lesen. 1. Könige 19. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte, also von diesem Ereignis auf dem Berg Karmel. Und vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit wirst auch du ein toter Mann sein. Das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Und zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Und er streckte sich unter einem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Begegnungen, zwischenmenschliche Begegnungen, Begegnung von Mensch zu Mensch, wie du mir, so ich dir. Als Ahab Isebel über alles informiert hatte, was geschehen war, da wird sie stinksauer, hat eine Mordswut, redet sich in Rage und legt dann diesen Schwur ab. Die Götter sollen mich bestrafen, wenn Elia morgen noch am Leben ist um diese Zeit. Was bildet der sich eigentlich ein, wer er ist? Was nimmt er sich heraus? Was du kannst, Elia, das kann ich aus. Und so sendet sie ihren Boten hin, der diese Nachricht überbringen soll. Und diese Begegnung zwischen dem Boten Isebels und Elia hat es in sich. Diese wenigen Worte an Elia bringen sein Leben total aus der Fassung. total aus dem Gleichgewicht. Elia beginnt, um sein Leben zu rennen. Aus seiner Kühnheit und Gottvertrauen wird auf einmal eine Heidenangst. Angst um sein Leben. Lieber Gott, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich mich so für dich eingesetzt. Bin aufs Ganze gegangen. Hab mich so hingegeben. Und jetzt kommt Isebel mit sowas um die Ecke. Hey, die will mich töten. Was ist nun mit der Allmacht, mit dem Gottvertrauen? Er, der die Größe und die Macht Gottes so deutlich erlebt hat, von jetzt auf gleich das Vertrauen in Gottes Größe und Macht verloren hat? Er, der einer Witwe, die ihn während der Hungersnot versorgte, deutlich sagte, dass sie sich auf den lebendigen Gott verlassen kann und es erlebt hat. Er scheint alles vergessen zu haben. Todesangst. Er rennt um sein Leben. Er flieht aus Israel nach Juda, aus dem Nord ins Südreich. Und wer sich zu Hause mal so eine Karte nimmt vom Karmel, dann guckt, wo Beersheba liegt. Das liegt ganz, ganz im Süden des Landes. Und Richtung Wüste. Da lässt er seinen Diener zurück und er geht noch mehr in die Wüste. Er geht in die Isolation, heraus aus der Gemeinschaft, heraus aus der Gemeinschaft mit Menschen und irgendwie auch einfach weg von Gott. Burnout, könnte man auch sagen. Einen ausgeprägten Burnout in wüster Gegend. Elia ist am Ende seiner Kräfte, körperlich und auch seelisch, psychisch. Er würde am liebsten alles hinwerfen und sterben. Ja, er will auch nur noch sterben. Aber ich finde es interessant, dass er dennoch auch mit seinen Todesgedanken sich an Gott wendet und sagt, Herr, jetzt ist genug, nimm mein Leben. Das ist ja irgendwie doch auch ein Gebet, was er da spricht. Er kappt nicht einfach die Verbindung zu Gott. Dass er nicht einfach sagt, so, das war und ab jetzt will ich nichts mehr mit Gott zu tun haben. Jetzt können wir natürlich fragen, Elia, kennst du nicht die Verheißungen Gottes? Hast du alles vergessen? Wie kann dich denn die Isebel so aus der Bahn werfen, die Worte? Aber vielleicht kennst du das selbst. Ereignisse in unserem Leben oder wenige Worte eines Menschen, die uns so ganz unvermittelt treffen können, einen so dermaßen aus der Bahn hauen, dass wir völlig aus dem Gleichgewicht sind. Das können Familienmitglieder sein, das können aus der Nachbarschaft Arbeitskollegen sein, Freunde, das können auch Leute aus der Gemeinde sein. Und das, was du dann hörst, erschüttert dich so tief, dass du all das vergisst, was du vorher auch mit Gott erlebt hast, oder es immer kleiner wird, wo du irgendwie innerlich abschließt, keine Perspektiven mehr siehst, nur noch mit dir selbst allein sein willst und auch den Eindruck hast, du bist auch nur noch allein. Keiner ist mehr da, keiner steht zu dir, wo du selbst so in ein tiefes Loch fällst und den Eindruck hast, da ist nichts mehr, was dich hält. Oder wo du mit eigenen Worten vielleicht sagst, Ende Gelände, der Ofen ist aus, Burnout. Ich lese weiter ab Vers 5. Elia liegt unter diesem Ginsterstrauch und schläft. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Krug Wasser und ein Fladenbrot, das auf heißem Stein gebacken war. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank, und die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und 40 Nächte hindurchwandern konnte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, bis er dorthin kam. Gott begegnet anders. Der Schöpfer sorgt sich um den Erschöpften. Er weiß, was sein erschöpftes Geschöpf braucht. Jetzt ist erstmal Schlaf und Essen dran. Gott gibt Elia diese Pause. Er könnte ja ihn ja auch gleich aufrühren und sagen, hör mal zu, Elia. Ja, so eine Art, jetzt werden dir mal die Leviten gelesen. Jetzt sage ich dir mal, was da alles falsch gelaufen ist oder warum du auf einmal so abdrehst hier. Keine ermahnenden Worte, keine frommen Worte oder ein in Senkel stellen von Gott, sondern feste Speise. Das ist das Gute zu wissen, dass der Schöpfer weiß, was die Erschöpften brauchen. Gottes Seelsorge für Elia beginnt erstmal mit einer Leibsorge. Gott schickt seinen Boten, einen Engel, und Elia kann sich dadurch stärken, durch frisches Brot und Wasser. Und das passiert zweimal. Und beim zweiten Mal gibt es noch eine Begründung damit. Warum soll er sich stärken? Elia, du hast einen langen Weg vor dir. Gott weiß, in welchen Situationen wir uns befinden. Vielleicht liegst du bildlich gesprochen auch so unter einem Ginsterstrauch. Bist innerlich erschöpft. Und dann passiert es immer wieder, dass Gott auch zu uns seine Boten schickt, um uns wieder aufzurichten, zu stärken. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Manchmal sind es Menschen, manchmal sind es Lieder, die uns in Gedanken kommen, oder auch Wort Gottes. Gott stärkt Erschöpfte auf wunderbare Weise, damit sie vertrauensvoll in die Zukunft gehen können. Elia macht sich auf zum Berg Gottes, dem Horeb. Der Berg gehört zum Sinai-Gebirge. Das ist der Berg, da wo Gott seinen Bund mit dem Volk geschlossen hat. Wo Mose in der Gegenwart Gottes stand. Dort auf dem Berg Gottes kommt es zu einer weiteren Begegnung mit Gott. Ich lese weiter. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach, Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir auch noch nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Da kam ein Feuer. Doch auch im Feuer war der Herr nicht. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia: Ach, Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Und in Vers 18 lesen wir noch: 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, sprach Gott, alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue geküsst haben. Gott begegnet anders, eine neue Gottesbegegnung. Hier auf dem Berg übernachtet Elia erstmal in einer Höhle. Und dann kommt es zu dieser direkten Gottesbegegnung. Und wie sollte diese sein? Zunächst spricht Gott seinen Boten an und sagt: Was machst du hier? Elia gibt keine direkte Antwort, warum er hier ist, sondern erzählt nochmal, ja, dass er so der Alleinige ist, der übrig geblieben ist. Die anderen haben alle den Bund gebrochen. Ja, ich bin alleine übrig geblieben, aber das ist eigentlich eine Lüge, die Elia hier erzählt. Denn vorher trifft er den Hofmeister Obadja, der am Königshof gearbeitet hat. Und Obadja selbst hat viele Propheten in der Zeit der Hungersnot und wo Ahab ja, die Gläubigen ausrotten wollte, in Höhlen versteckt, die Propheten, und sie dort versorgt. Und dann sagt der Gott hier auch nochmal, 7000 Leute habe ich übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Gott geht überhaupt nicht auf das ein, was Elia ihm antwortet. Sondern es geht in diese direkte Gottesbegegnung und Gott fordert ihn aus und sagt, Elia, komm heraus aus deiner Höhle. Tritt heraus, raus aus deinem Versteck, raus aus der Deckung. Jetzt kannst du kein Beobachter sein. Jetzt wirst du Teil dieser Begegnung. Manchmal ziehen wir uns ja auch in so Höhlen zurück. Nehmen Beobachterrollen ein. Auch Gott gegenüber halten wir Distanz, so befinden uns in so einem Schutzraum. Wir beobachten dann vielleicht, wie ihr anderen Menschen begegnet. Aber wir selbst ziehen uns zurück in unsere Höhle. Gottes Begegnungen gehen nicht in der Beobachterrolle. Wir müssen sie direkt an uns geschehen lassen, zulassen und auch sie wollen. Wie muss diese Begegnung aussehen? Elia, was brauchst du jetzt? Welche Vorstellungen hast du? Wie muss Gott dir begegnen? So wie er es bisher gemacht hat? Gewaltig, mächtig, herrlich, majestätisch? Wer groß ist, muss doch groß daherkommen. Das muss doch zusammenpassen, das versteht sich doch. Unser Bundespräsident, wenn er zum Staatsempfang mit einem klapprigen Fahrrad fahren würde, würden wir auch sagen, das passt doch nicht. Oder vor etlichen Jahren, als Papst Franziskus unterwegs war, die Welt hat geguckt, da fährt er mit dem R4. Also wer noch irgendwie eine Ahnung hat, R4, schickes Auto für 40, 50 Jahren, dann sagt er, das passt doch nicht, der muss doch ins Papamobil hier, ja? Das ist doch nicht angemessen. Elia, komm heraus aus deiner Höhle. Und er tut es. Und Gott geht tatsächlich an ihm vorüber. Wie? Zunächst mit einem gewaltigen Sturm, der die Berge zerreißt, die Felsen zerbricht. Und Elia denkt, boah, so kraftvoll muss es zugehen, wenn der erhabene Gott auftritt. Aber Fehlalarm, Gott ist nicht in dem Sturm. Danach erschüttert das Erdbeben die Landschaft und vielleicht hat Elia gedacht, boah, da schaukelt Isebel vielleicht auch noch auf ihrem Stuhl. Aber auch hier ist Gott nicht anzutreffen. Nicht im Erdbeben und nach dem Erdbeben noch dieses gewaltige Feuer. Auch da ist Gott nicht drin. Elia hat so seine Vorstellung, wie Gott auftreten müsste. Groß, beeindruckend, wie auf dem Berg Karmel, sodass richtig knallt und nichts mehr übrig bleibt. Fehlanzeige. Gott begegnet anders. Welche Vorstellung hast du, wie Gott dir begegnen muss? Wir haben auch oft unser festgelegtes Bild. Ja, wir haben auch Erfahrungen, wie Gott uns bisher begegnet ist. Und manchmal denken wir, der kann uns nur mit einem Bibelvers begegnen. Der kann uns nur mit einem Menschen begegnen, der uns ermutigt. Er kann uns nur durch ein Lied, durch einen Eindruck, durch eine Vision oder noch vieles andere eben begegnen. Aber wo wir innerlich so festgelegt sind, und manchmal beten wir auch, Herr, ich will dir begegnen, lass doch jetzt in den nächsten 5 Minuten das Telefon klingeln, dass da jemand dran ist, der zu mir redet. Oder begegne mir jetzt bitte, gib mir einen Bibelvers, gib mir ein Bild, gib mir einen Eindruck, schenk mir irgendwie gute Gedanken. Ist ja nicht verkehrt, wenn wir auch Gott darum bitten. Aber bitte nicht Gott festlegen, wie er uns begegnen muss. Vielleicht wäre dann unser Gebet besser, wenn wir beten, Herr, begegne mir. Und die Art und Weise, wie er uns begegnet, überlassen wir Gott. Gott begegnet hier Elia ganz anders. Still, im sanften Sausen, Nicht dröhnend, sondern leise, nicht wuchtig, sondern ruhig. Gott macht Elia deutlich, ich bin nicht der, der mit Erdbeben und Stürmen und Feuer in das Leben der Menschen reinschlägt. Meine Art ist eine andere. Das ist Gottes Stil. Nicht nur bei Elia, sondern das kann auch heute hier genauso geschehen. Dass wir genau hinsehen, genau hinhören. Sonst entdecken wir Gott nicht. Gott kommt in Christus selbst auf die Erde, er wird Mensch. Statt Palast begnügt sich Gott mit einem Stall. Menschen müssen nicht um Audienz bitten, sondern Gott wendet sich in Christus dem Menschen zu. Jesus begegnet auf ganz unterschiedliche Art und Weise den Menschen, so wie es die Einzelnen brauchen und so, dass es zu Herzen geht. Und am Ende trumpft Jesus nicht schlagkräftig auf, sondern stirbt qualvoll am Kreuz und wird auferweckt. Und dann wird die Majestät und Herrlichkeit Jesu deutlich. Gott redet oft ganz anders, Gott begegnet oft ganz anders, manchmal ganz leise, in seinem Wort, durch einen Boten, sanft und still, was mehr so wie ein vertrautes Flüstern ist, ein sanftes Reden, wo wir aufmerksam sein müssen. Und manchmal braucht solch eine Begegnung einfach auch Zeit. Jesus, ich habe gerade noch 5 Minuten Zeit, du kannst mir jetzt noch schnell begegnen. Sind wir auf dem Holzweg. Und manchmal haben wir auch Angst, uns dieser Zeit auszusetzen. Was, wenn erstmal nichts geschieht? Wenn wir einfach nur Stille wahrnehmen? Aber da will ich dich ermutigen, gib nicht auf, geh nicht einfach wieder zurück in deine Höhle, in eine Beobachterrolle und fang nicht an, dich selbst zu bemitleiden, sondern bleib im Gespräch mit Gott und warte auf ihn. Elia, er erfährt den Zuspruch Gottes. Er merkt, dass auch jemand, der total am Boden war, ausgenockt war, total aus der Fassung, von Gott wieder hergestellt wird, eingesetzt wird, neu beauftragt. Elia hält einen neuen Auftrag, Könige zu salben und seinen Nachfolger ins Amt einzuführen. Und das gibt Elia neuen Schwung. Gottes Weg mit Elia geht weiter. Auf diesem Berg ist es nicht so eine Rechenschaftsstunde, wo ein für alles Mal es zum Ende kommt, sondern da geschieht neue Beauftragung. Gott begegnet anders. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung mit dem lebendigen Gott, füge ich hinzu. Und ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, hiermit eingeschlossen, solche Begegnungen mit Jesus. Auch jetzt, heute in diesem Gottesdienst. Vielleicht sehnst du dich nach dieser Begegnung. Nagle dabei Gott nicht fest, wie er dir begegnen muss. Sei einfach offen für ihn. Auch jetzt in der folgenden Zeit des Lobpreises, der Anbetung und des Gebets. Lass dich einfach auf Gott ein. Trete heraus aus deiner Höhle. Sag zu Gott, Herr, begegne mir. Amen.